SWR Kultur. Gespräch.
Heute mit Andreas Langen am Mikrofon und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Irme Schaber, Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Du bist seit Jahrzehnten forschend und publizierend tätig als Biografin einer jung verstorbenen Frau, die 1910 in Stuttgart als Gerta Pohorille zur Welt kam. Tochter eines vormals galizischen Eiergroßhändlers, der wohl nicht ganz glücklich war mit seinem Beruf. Was geht uns diese Person heute an?
Sie geht uns heute deshalb viel an, weil sie hat die moderne Kriegsfotografie mitbegründet, zusammen mit Robert Capa im Spanischen Bürgerkrieg. Gibt's viel Neues immer dazu, neue Bewertungen und auch natürlich durch das, dass wir neue Fragen aus unserer jeweiligen Gegenwart haben an diese Geschichte. Und ich denke, wir sind viel näher an Krieg wie vielleicht vor 5 Jahren, also durch die Ukraine. Wir alle kennen wieder Bilder, wie sie auch Capa und Taro gemacht haben im ersten Bombenkrieg in Spanien. Aber wir alle sind ja in einer Situation zurzeit, die doch sehr dem ähnelt der Zeit, in der Capa und Taro aufgebrochen sind oder aufbrechen mussten. Der Kampf gegen Diktatoren, die Angst vor einem neuen Weltkrieg und so weiter. Wir sind alle in großer Sorge und Bewegung, wie das weitergeht. Und dieses Nie wieder Krieg muss ja dann auch irgendwo gefüllt werden, dass es nicht nur einfach so eine Worthülse ist oder so. Und es ist aber eben auch erschreckend, dass wir in Zeiten leben, wo, das ist jetzt 80 Jahre her, wo wir wieder in einem Abwehrkampf gegen faschistische Ideen und Parteien sind.
Beim Stichwort Kriegsfotografin, da hakt natürlich sofort die Klischee-Alarmanlage ein. Ne? Moment mal, Krieg, Frau, Fotografin, das passt ja eigentlich so gar nicht zum landläufigen Bild. Bei Kriegsreporter, da denkt man ja normalerweise eher so die coolen, harten Jungs, so Typ Hemingway.
Ja, Hemingway hat sie tatsächlich auch kennengelernt und getroffen in Spanien, aber Gerda Taro ist tatsächlich die erste, wir können sagen, moderne Kriegsfotografin. Es gibt eine Vorläuferin von ihr im Ersten Weltkrieg, Alice Schalek, die hat aber eigentlich immer in der Etappe nur fotografiert. Und Gerda Taro, das ist der Künstlername oder der Nom de Guerre, den sie dann schon in Exil angenommen hat, also Gerda Pohorille ist zu Gerda Taro geworden. Sie ist tatsächlich die erste Fotografin gewesen, die sich in der Vorstellung, wie wir heute dieses Metier auch verstehen, mit der Kamera vorgewagt hat und wirklich für Frauen Neuland beschritten hat, aber nicht nur für Frauen. Sie hat mit Capa zusammen insgesamt Neuland in der fotografischen Berichterstattung über den Krieg beschritten.
Um sich diese Figur oder dieses Leben etwas genauer vorstellen zu können, würde ich gerne gleich mit dir durch die biografischen Stationen gehen. In Stuttgart geboren 1910 und ihre Eltern kamen jetzt aus Galizien, Osteuropa. Am 4. Geburtstag von dem kleinen Kind beginnt der Erste Weltkrieg. Wie hat sie das weggesteckt in ihren Kindertagen? Oder was weiß man darüber, wie sie als kleine Jüdin, als Auswandererkind, nettes, hübsches, intelligentes Mädchen behandelt wurde? Was sind da die Spuren, die du finden konntest?
Also ich konnte aus dieser frühen Zeit tatsächlich zum Glück ein paar Spuren finden und das hing damit zusammen, dass ich ihre Schulfreundin ausfindig gemacht habe hier, die mit ihr tatsächlich in die Königin Charlotte Realschule gegangen ist. Das war die erste höhere Mädchenschule, die die Stadt Stuttgart gegründet hat. Sie ist 1917 eingeschult worden und ihre ersten Spuren, die überliefert sind, finden dann in dieser Schule statt und sie finden sehr oft so statt, wie das von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern beschrieben wurde, dass sie nämlich dann plötzlich auf dem Schulhof die Tatsache kennenlernen, dass sie jüdisch sind, dass sie anders sind, dass irgendwas nicht stimmt sozusagen. Genauso ist es auch der Gerta Pohorille gegangen. Vielleicht damals auch nochmal verstärkt dadurch, weil tatsächlich zum Ende des Ersten Weltkriegs die ersten Ostjuden, die Flüchtlinge nach Stuttgart kamen und im Stuttgarter Merkur hier wurde eben sinniert über diese Sklavennaturen, die da aus dem Osten kamen. Die sahen anders aus, die hatten lange Bärte, die hatten andere Kleidung. Denen wurde ein kultureller Tiefstand angedichtet. Und unter dieser Veränderung, also wie plötzlich jüdisch konnotiert war oder wahrgenommen wurde, negativ wahrgenommen wurde, das hat sich eben auch auf dem Schulhof wieder gespiegelt. Und Gerda Pohorylle hat auch mal ihre Schulkameradin eingeladen gehabt, die Mutter sprach Jiddisch. Und das war offensichtlich auch so fremd. Sie hat ab damals nie wieder jemand zu sich nach Hause eingeladen. Das heißt, sie hat einfach ihre jüdische Herkunft ein Stück weit versteckt und zurückgelassen zu Hause und getrennte Welten installiert. Das ist jetzt überhaupt in dieser Arbeit zu Gerda Taro das Beängstigende, dass man einfach sieht, Antisemitismus, Rassismus, das sind so latente Vorurteile, Gefühle, die offensichtlich so schnell wieder aktivierbar sind und instrumentalisierbar sind. Und das war offensichtlich damals so in der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich denke, das sind Dinge, die kriegen natürlich auch Kinder mit. Also das sind Dinge, die sie zu hören kriegen und die sie irgendwo hin projizieren. Und Gerda Pohorylle hat das eben zu spüren bekommen und war sehr froh an ihrer Freundin Meta und der Familie, die sozusagen in diesem Bereich völlig anders war und die Gerda sehr als eine der ihrigen ganz normale Freundin aufgenommen hat. Das war, ich denke, ein Stück weit wirklich lebenswichtig für sie.
Jetzt gab es ja aber trotzdem gerade unten in der Mitte vom Kessel im Jahr 29 was Epochales, kunstgeschichtlich, kulturgeschichtlich, diese Ausstellung Film und Foto, FIFO, vom Deutschen Werkbund. Also neben Rodchenko, Kertész, Paul Strand, Moholy Nagy, wirklich die Weltelite der Avantgarde-Fotografie. Da ist der John Hartfield und da steht in Großbuchstaben an der Wand, benütze Foto als Waffe.
Genau. Ja, und diese Ausstellung, die hat die Gerda auch gesehen. Sie haben auch die sogenannten Russenfilme gesehen, die im Kino Metropol gezeigt wurden. Sie hat sonst Asta Nielsen gern angeschaut und so weiter. Sie war eine Kinogängerin zusammen mit ihren Freunden. Diese Film- und Fotoausstellung war eben auch ein Event in Stuttgart und das musste man gesehen haben. Man muss sich auch klar machen, diese Ausstellung hat die ganze Entwicklung der Fotografie der 20er Jahre und tatsächlich international zusammengefasst und hier in Stuttgart zum ersten Mal präsentiert. Bis heute ist das eine der wichtigsten Fotoausstellungen, die wir in der Geschichte kennen. Also das war ganz sicher eine Anregung, dieses neue Sehen, mit dem sie dann sozusagen weitergezogen ist.
Weitergezogen ist denn die Familie zuerst mal ganz buchstäblich aus geschäftlichen Gründen der Eltern nach Leipzig. Und da kommen dann irgendwie neue Töne dazu. Da ist es jetzt nicht mehr nur noch Tanzen und Swing, sondern es wird auch irgendwie politisch. Ihre Brüder sind links engagiert und als dann die Nazis die Macht erringen, im Januar 33, da sind ihre Brüder bei so einer ganz spektakulären Flugblattaktion zugange und lassen Flugblätter gegen die NSDAP vom Dach eines Kaufhauses in die Straßen regnen. Und wenn man sich so ein Bild macht, Flugblätter werden runtergeschmissen gegen Hitler, dann denkt man natürlich direkt an Scholl und die Weiße Rose und man weiß, das endet mit Todesurteilen. Die Brüder waren untergetaucht und die Schwester wird verhaftet. Da gibt es das Instrument der Schutzhaft, da brauchst du keinen polizeilichen Beschluss. Du steckst die Leute in den Knast so lange, bis sich der Gesuchte meldet. Also so Erpressung mit ziemlich unverblümten Mitteln. Wie ist sie da durchgekommen durch diese Haft?
Ich möchte schon kurz nochmal zurückgehen, und zwar, weil das bei meiner Recherche damals ganz lange so ein ganz schwieriger Punkt war, diese Stuttgarter Zeit zusammenzubringen mit dieser Leipziger Zeit. Die Stuttgarter Zeit, ich habe die jetzt gerade so beschrieben, Antisemitismus und dies und jenes. Aber für Gerda selber, glaube ich, war es so, dass sie eigentlich das als eine gute Zeit beschreiben würde. Sie hatte mit Politik überhaupt nichts am Hut. Sie hat sich für Mode interessiert. Sie ist von ihren Mitschülerinnen beschrieben worden als intelligent und extrem elegant. So ist sie wohl in die Schule gegangen. Und dann zusammenzubringen, 29 zieht die Familie nach Leipzig. Sie hat einen völlig neuen Bekanntenkreis, der fast durchweg jüdisch ist, fast durchweg links ist und ganz klar gegen die Nazis steht. Also Leipzig war offensichtlich damals schon eine Stadt, wo man 29, 30 viel stärker als in Stuttgart zuvor das Aufkommen der Nazis nicht mehr ignorieren konnte. Diesen wachsenden Antisemitismus, diese Aggression, das kommt in der Leipziger Zeitung damals. Jedes Wochenende gab es Saalschlachten, sind die Braunen in die Arbeiterviertel gezogen, um zu provozieren und so weiter. Also es herrschte eine andere Stimmung, sage ich jetzt mal verkürzt, im politischen und im öffentlichen Raum. Und die Gerda und ihre Brüder haben offensichtlich sofort darauf reagiert, ich beschreibe sie mal als eine rasante Politisierung, weil das so ein Riesenkontrast ist zu dieser Stuttgarter Zeit zuvor, wo es dazu keine Anzeichen gibt und auch ihre Stuttgarter Freundin sie beschrieben hat als wie umgekrempelt und fanatisch. Hat sie die Gerta empfunden mit ihrer Aussage, Hitler bedeutet Krieg.
Aus dieser zugespitzten politischen Konfrontation raus wird dann Gerta von der SA verhaftet bei einer Hausdurchsuchung. Die suchen eigentlich die untergetauchten Brüder, die sind nicht da, also nehmen sie die Tochter der Familie mit. Die entsetzten Eltern müssen sich angucken, wie die verschleppt wird. Und sie wissen alle, Schutzhaft heißt, ohne richterlichen Beschluss beliebig lange im Knast schmoren, wo man hört, dass andere Leute zusammengeschlagen oder gefoltert werden. Wie ist sie durch diese Zeit gekommen? Wie hat sich das abgespielt? Und wie lange hat es auch überhaupt gedauert?
Dieses Schutzhaftlager, in das sie gekommen ist, ist 10 Tage, bevor sie da reingekommen ist, eingerichtet worden. Wir befinden uns 6 Wochen nach der Machtübernahme. Das ist alles ganz früh. Aber schon tausende Leute sind, also gerade auch im sächsischen Raum, aber hier in Stuttgart war das ja genauso mit Oberkuhberg, mit Welzheim und so weiter, sind verschwunden, sind abgeholt worden. Und da hat die SA, Bewacher waren auch SA-Leute, dieses Schutzhaftlager eingerichtet. Die Gerta wurde hingebracht. Und wir haben zum Glück eine Mitgefangene, die später in der Pariser Tageszeitung darüber geschrieben hat, wie sie die Gerta dort getroffen hat. Und die Gerta war sehr mutig, wie sie sich da verhalten hat. Sie hat sich für Mitgefangene eingesetzt und sie war jemand, die sehr kurzweilig, das passt zu ihr, weil sie auch sonst immer als jemand beschrieben wird, die viel Humor hat und Ironie. Und sie hat den anderen amerikanische Schlager beigebracht und so weiter. Sie hat versucht, das Beste draus zu machen. Sie ist auch dort aufgefallen, weil sie so schick war und sie hat gesagt, sie ist gerade abgeholt worden, sie wollte eigentlich zum Tanzen gehen. Also sie ist zu dieser Zeit auch noch die auffällig schicke junge Dame, die aber im Gefängnis offensichtlich mit echt großem Mumm sich verhalten hat, dass sie nach 17, 18 Tagen freigelassen wurde, hing damit zusammen. Die Pohorylles hatten mittlerweile polnische Pässe. Sie kamen ja aus der K&K-Monarchie hierher ins damals noch Königreich Württemberg. Nach dem Ersten Weltkrieg sind sie sozusagen automatisch polnisch geworden durch die polnische Teilung. Und die Eltern sind zum polnischen Konsul gegangen. Also das war sozusagen ein Schutz, den vielleicht andere Gefangene dort nicht hatten. Zudem hat der Vater Zigaretten vorbeigebracht. Auch das war ein Pluspunkt in dieser Zeit für sie. Als sie freikam, war ihr und der Familie klar, dass sie sich in Sicherheit bringen muss, dass sie weg muss. Und es waren auch Freunde von ihr bereits geflohen in diesem Zeitraum.
Ja, und dann geht sie nach Paris, die Stadt der Liebe, auch die Stadt der Fotografie, gibt jede Menge wunderbare Klischees. Die Realität für Flüchtlinge damals war eine ganz, ganz andere. Das muss eine extrem harte Zeit gewesen sein. Eine ihrer zeitweiligen Mitbewohnerinnen, und es war schon ein Privileg, überhaupt irgendeine verwanzte Bude zu finden, hat gesagt, wir haben die Wochenenden lieber im Bett liegend verbracht, um weniger Kalorien zu verbrauchen. Also die haben wirklich gehungert.
Ne? Ja, sie hat da den Hunger kennengelernt und es ist so, dass es tatsächlich verwandte Zimmer hatten, ganz einfache Zimmer. Es kommen tausende Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland, aus dem Dritten Reich und die waren nicht willkommen in Frankreich. Frankreich litt noch immer unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise, hatte hohe Arbeitslosigkeit, hatte Wohnungsnot und von dem her, die Flüchtlinge hatten Arbeitsverbot. Das machte es natürlich extrem schwierig in dieser Situation, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und für Gerta Pohorylle war es schon so, dass sie natürlich den Vorteil hatte, sie hat fließend Französisch gesprochen und sie hat Schreibmaschine schreiben können. Das war ihre Rettung. Sie hat dann so Schwarzjobs gemacht, als Sekretärin und alles Mögliche gearbeitet, was sich eben anbot. Dass sie bei der Fotografie landet dann in Paris, war nicht, weil Paris die Stadt der Fotografie ist, sondern die Fotografie war eben von diesem Arbeitsverbot ausgenommen. Und dass sie auf diese Ebene kam, ist eben, weil sie bei einem Fotografen mit in der Wohnung gewohnt hat. Und darüber ist sie in diese Schiene reingekommen oder hat erfahren, dass das eine Möglichkeit ist, um zu überleben.
Und dann lernt sie auch relativ bald einen Fotografen kennen. André Friedmann hieß der damals. Und der muss so als Typ auch sehr gut zu ihr gepasst haben. Auch so ein lustiger, kontaktfreudiger Mensch, bisschen der Aufschneidertyp, vielleicht auch eher sehr attraktiv. Und dann beginnt halt eine Liebesgeschichte, die ihr Leben wirklich massiv verändert und bestimmt. Und eigentlich kommt es dann so richtig ins Rollen, als sie beschließt, wir brauchen jetzt einen Imagewechsel. Also das ist ja was, was man heute so als popkulturelles Rollenspiel kennt, war aber damals überhaupt kein Spiel, sondern es war wirklich bittere Überlebensnotwendigkeit. Und sie haben dann buchstäblich den reichen Onkel aus Amerika erfunden und sich so eine Fantasie-Identität, so eine Legende gestrickt. Und bei den Namen fängt es an. Gerda Pohyrille und André Friedmann sind offensichtlich keine Einheimischen und Franzosen, sondern irgendwas Fremdes. So, was machen die zwei jetzt? Auf Gerdas Vorschlag hin.
Es ist tatsächlich so, ihre Namen sind ein Hemmnis, als die sich zusammentun und dann tatsächlich er auch ein Stück weit ihr Lehrmeister wird an der Kamera. Die beiden verlieben sich recht schnell ineinander und sie wissen beide, sie haben Namen, die klingen sofort osteuropäisch-jüdisch. Und sie haben aber sonst auch noch viel gemeinsam. Beide sind politische Flüchtlinge, sie sind arm und so. Und sie haben denselben Humor, das war für beide sehr, sehr wichtig. Aber als sie zusammen sind, glaube ich, hat ein Stück weit auch tatsächlich die Gerda wieder das Heft in der Hand für diese, ich würde es jetzt mal sagen, diese Vermarktungssachen. Vielleicht kommt da ihre Handelsschule durch, wir wissen es nicht. Also Kappa schreibt an seine Mutter, dass sie ihn nicht wiedererkennen würde, weil jetzt hat er einen amerikanischen Haarschnitt, trägt Anzug und Krawatte.
Und es hat ihm überhaupt nicht gefallen.
Es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er ist auch überall angesprochen worden. Also es war für ihn eine harte Umwandlung. Sie hat sich als die Agentin ausgegeben von ihm, hat auch den Namen gewechselt von Gerda Pohyrille zu Gerda Taro, was ein bisschen natürlich wie Greta Garbo klingt. Und auch er hat sich namentlich orientiert an einem Hollywood-Regisseur. Das waren alles so diese Vorbilder, also fast Hollywood-tauglich, aber hauptsächlich nicht mit Konnotationen jüdisch-östlich und dass dieses Flüchtlingsimage weg ist. Das war das Wichtigste. Für mich ist es aber hauptsächlich auch ein ganz wichtiger Prozess in der Exilforschung. Ins Exil gehen zu müssen, ist immer ein Identitätsverlust. Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Und man muss sich fragen, wer ist man oder was soll aus mir werden hier? Und ich denke, dieser Prozess, dass die beiden sich zusammentun und sich als Paar gegenseitig stärken oder stark genug sind, um dann zu sagen, wir machen einen Neuanfang und wir schreiben diese Geschichte selber. Das ist schon eine Ebene von Selbstbehauptung, von klugem Empowerment und dies mit etwas ganz Neuem und gemeinsam ein ganz starker Akt, den sie da zusammen machen. Und ich denke, das hat ihnen offensichtlich gut getan. Also sie haben zusammen mehr gewagt als jeder Einzelne für sich.
Sie hören SWR Kultur, das Gespräch. Heute zu Gast ist Irme Schaber, die Biografin von Gerda Taro und auch so ein bisschen dann sozusagen über den Umweg eine Mitbiografin von Robert Kappa geworden. Und wir haben es ja gerade gehört, wie die zwei sich in Paris quasi neu erfinden, auch als Paar. Und das Besondere an dieser Beziehung, die sie da installieren, ist ja, dass das Augenhöhe in jeder Hinsicht bedeutet hat. Und das ist gerade unter Künstlern ja nicht unbedingt normal. Also der damalige Zeitgenosse, den sie, glaube ich, auch im Café oft getroffen haben, Man Ray, der hatte seine Lee Miller, die war zwar auch attraktiv und hochbegabt, aber das war die Muse. Anders ist das bei Kappa und Taro.
Ja,
die sind
anders.
Partner, ne?
Ja.
Und das sind sie im Job und das versuchen sie auch in emotionaler Hinsicht zu sein. Das waren ziemlich mutiges und sehr, sehr modernes Konzept damals, oder?
Ja, das war es auf jeden Fall. Und es war eine Ausnahme. Also sowohl, wenn man so die Pariser Bohème in dieser Zeit betrachtet, wo tatsächlich die Frauen meistens wirklich die Muse sind oder hinten anstanden oder sich freikämpfen mussten aus so einer Beziehung mit Kappa und Taro, die ähnlich alt waren, die eine ähnliche Verfolgungsgeschichte hinter sich hatten, eine ähnliche politische Haltung hatten, war das tatsächlich einfach anders. Wirklich eine moderne Beziehung. Sie haben beide Talente eingebracht in diese Beziehung und gemerkt, das bringt mich weiter. Und auch anders als in den politischen Verbindungen und Kameradschaften, das hieß damals immer die Kameradschaftsehe, also wo die auch einen Anspruch hatten, oft, dass sie nicht verheiratet waren, dass sie relativ in Liebesdingen frei waren, aber auch diese waren in dieser Hierarchie Mann-Frau ganz, ganz stark. Also dass die Frauen die Zuträger waren und getippt haben und so weiter. Und das ist bei Kappa und Taro einfach anders, auch wenn sie diejenige ist, die die Bildunterschriften tatsächlich tippt, weil sie sie auch in drei Sprachen tippen kann. Aber das ist sozusagen ihr Input und dafür lernt sie Fotografie. Also es war tatsächlich eine ganz besondere Verbindung.
Und die ging ja so weit, dass sie teilweise dann auch gemeinsames Copyright beschlossen und praktiziert haben. als die zwei dann aktiv zusammen begannen zu arbeiten. Da war das eben der spanische Bürgerkrieg. Und das war ja Juli, Sommer 36, Militärputsch von Franco gegen die linke demokratisch gewählte Republik. Und dann gibt es dieses sensationelle Bild von Gerda Taro, die junge republikanische Milizionärin in der Ausbildung am Strand. Da sieht man also wirklich eine junge Frau im eleganten, eine Art Hosenanzug, ganz strikt im Profil, superschöne Grafik. Die streckt den Arm aus und hält eine Pistole.
Hochhackige Schuhe.
Also wenn das nicht Empowerment ist und eine feministische Ikone, dann weiß ich nicht, was das je sein könnte. Es kippt dann aber, als der Krieg seinen Lauf nimmt. Und dann ist sie tatsächlich später die erste Frau, die direkt im aktiven Kampfgebiet mit Fotoapparat und Filmkamera unterwegs ist. Ist überliefert, dass sie Angst hatte. Ich meine, das war lebensgefährlich und sie hat viele Leute sterben sehen um sich rum.
Ja, ich glaube, das ist schon überliefert. Sie kommen nach Barcelona und Barcelona wird von den Republikanern gehalten. Andere Teile in Spanien sind von den Franco-Truppen übernommen worden. Also wir haben eine Front quer durch das Land. Und in Barcelona, in Katalonien, haben die sozusagen das Gefühl gehabt, die Revolution hat schon gesiegt. Die Frauen sind tatsächlich als Milizionärinnen mit an die Front gefahren. Das Land sollte enteignet werden und verteilt werden. Es sind die ersten Alphabetisierungskampagnen angelaufen. Im Grunde genommen kamen sie in eine Situation rein, wo Spanien fast wie so eine soziale Utopie da war. Und genau diese Situation fotografieren beide in ungeheuer schönen Bilder, die auch tatsächlich zeitlos bis heute wirken. Taro mit dem im neuen Sehen geschulten Auge. Sie hat wirklich komponierte, wunderschöne Bilder. Kappa arbeitet ein bisschen mehr reportagehaft. Also das ist das Einzige, was wir so ein bisschen unterscheiden können. Und das Einzige, was ich das Glück hatte, war, dass sie am Anfang mit unterschiedlichen Kameraformaten unterwegs waren, damit man einfach klarer zuschreiben kann. Sie hat mit einer Reflexkorelle, einer Mittelformatkamera gearbeitet und hat quadratische Fotos und er hat eben mit einer Leica fotografiert und hat die rechteckigen Fotos. Aber sie haben in dieser Zeit sehr, sehr oft sehr eng zusammengearbeitet, dieselben Motive fotografiert.
Und dann kommt es ja zu diesem weltberühmten Bild des fallenden Soldaten. The Falling Soldier ist vielleicht die bekannteste Kriegsfotografie überhaupt. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugendzeit hing das in vielen Teeküchen und Jugendlichenzimmern und wenn es bei uns so in den 80ern auf die Frage zuging, verweigerst du jetzt den Wehrdienst oder nicht, dann war immer dieses Bild so im Hintergrund. Über dieses Foto, wo ein Mann vermeintlich von einer Kugel getroffen wird, die Arme ausbreitet, ein weißes Hemd mit offener Brust dem Himmel darbietet, der hinter ihm den Bildhintergrund bildet, dieses ikonische Foto. Darüber hast du geforscht und da ging es ja auch um die Frage, wer hat das wie, wo, unter welchen Bedingungen gemacht. Du hast rausgefunden, dass Gerda Taro ganz, ganz dicht dabei war, als dieses Bild entstand. Obwohl die zentrale Frage eben bis heute offen ist, tut der so als ob oder wird der tatsächlich in diesem Moment erschossen? Wie hast du das rausgefunden, dass Gerda dabei war und welche Rolle hatte sie an diesem Tag?
Das war im Archiv in New York, wo ich eben Bilder, die bis dato nicht beachtet worden waren, dieser Situation zuordnen konnte, auf der man eben deutlich den späteren Falling Soldier und weitere Männer sehen kann, die da mit an diesem Hügel unterwegs gewesen waren und die Taro fotografiert hat. Aus den Fotos von Gerda Taro wurde ersichtlich, dass da tatsächlich nicht scharf geschossen worden ist zu diesem Zeitpunkt. Und zwar, weil sich die Fotografen um diese Männer herum bewegen. Es war tatsächlich eine Situation, wie auch Kappa sie später mal beschrieben hat, dass sie da sozusagen Aufnahmen machten vom Training oder sowas. Und dann sei plötzlich scharf geschossen worden. Es wäre eine eigene Sendung, über dieses Bild zu sprechen. Und zwar, weil es sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse und heutzutage auch wirklich fast einen Graben drum gibt, wie man dieses Bild betrachtet. Ich finde es hauptsächlich ein mediengeschichtlich wichtiges Bild. Also zum einen, weil es das prominente Kriegsfoto des 20. Jahrhunderts geworden ist, weil es ein fast romantischer Tod, Soldatentod gezeigt wird in einem Krieg, den eben Kappa und Taro nachher aufzeigen. Es ist ein industrialisierter Krieg, ein Bombenkrieg und Krieg sieht ganz anders aus heute. Und das finde ich so, dieses Spannungsfeld da dran, dass so ein Bild dann sozusagen eine Ikone wird. Die anderen Bilder von den vielen Toten, von den zerstörten Städten und so weiter, das eignet sich nicht für unsere Vorstellungen zum Sterben im Krieg. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann doch noch genaueres über dieses Bild und über die Umstände der Entstehung erfahren können. Durch diese Anwürfe, dass dieses Foto eventuell gestellt ist. Dadurch gab es überhaupt das erste Mal Nachforschungen, wo hat das stattgefunden. Und da hat sich durch die Bilder, die ich dann zu Taro noch einbringen konnte, hat sich nochmal ein neuer Platz herausgestellt, als einer, der vorher immer angenommen worden war in Cerro Moriano. Und dieser neue Platz, der gilt mittlerweile als gesetzt, weil wir die Landschaft sehr genau sehen können. Aber was genau passiert, wissen wir immer noch nicht. Und ich denke, in Spanien findet in den letzten 10, 20 Jahren so viel Forschung statt. Regional, lokal. Ständig gibt es neue Quellen, wo ich mir vorstellen kann, wie an so vielen anderen Punkten bezüglich Kappa und Taro. Forschungsmäßig kann es sehr gut sein, dass wir einfach in den nächsten 5 Jahren oder sonst wie tatsächlich Material bekommen, die uns darüber genauer aufklären, welche Einheiten waren da, was ist da drumherum passiert und dass doch noch Zeugnisberichte in irgendeiner Form auftreten. Wenn das nicht ist, ist es trotzdem eines der wichtigsten Bilder, weil dieses Bild ist natürlich auch deshalb so berühmt geworden, weil es nachher eigentlich für den verlorenen Krieg gestanden ist. Es ist ein Symbol geworden für diesen ganzen spanischen Bürgerkrieg, für dieses Sterben von vielen Leuten, die sich eingesetzt haben, die also keine Soldaten waren, sondern freiwillig in den Krieg gezogen sind für ihre Ideale, für die Freiheit. Auch das sind eben natürlich Dinge, die man im Umfeld Krieg mitdiskutieren oder mitbedenken muss.
Und als dieser Krieg dann wirklich eskalierte, da hatten ja die Deutschen einen großen Anteil daran. Die Luftwaffe hat ihre neuesten Bomber geschickt und die haben dann die Zivilbevölkerung gezielt terrorisiert. Das war, als die Deutschen über eine offene Ebene flogen, wo die Menschen, die vorher das Bombardement überlebt hatten, abgeschossen werden konnten wie die Hasen. Und in dem Getümmel ist dann ja eben auch Gerda Taro ums Leben gekommen, weil sie von einem Panzer überrollt wurde. Wenn jetzt diese heutige Berichterstattung von Medien sehr oft in Zweifel gezogen wird, von wegen, man kann ja niemandem was glauben, wie das zum Beispiel ja auch die russische Propaganda mit Bucha oder Mariupol getan hat, das sind alles Schauspieler, das ist alles gar nicht echt, dann ist das ja ein indirektes Kompliment daran, dass Bilder eine enorme Wucht haben können, ne? Wenn man sie so ernst nimmt, dass man jetzt unterstellen muss, das ist alles Schauspielerei. Beginnt diese emotionale Durchschlagskraft von Antikriegsfotografie für deine Begriffe damals? Ist das der erste Moment, wo sowas aufkreuzt? Wir wissen später, in Vietnam hat das eine enorme Wirkung entfaltet, dem Bild des napalmverletzten Mädchens. Denkst du, dass es damals in Spanien begonnen hat mit Taro?
Also es hat sicherlich im Spanischen Bürgerkrieg mit begonnen, weil der Spanische Bürgerkrieg ist wirklich der erste moderne Medienkrieg. Also die Medien, die Bilder sind ganz wichtig geworden. Das hängt natürlich zusammen mit dem, dass die Presse, die illustrierte Berichterstattung entsprechend weiter war als zum Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs. Alles konnte viel, viel schneller gedruckt werden und die Leute, die die Zeitung aufschlugen, die hatten das Gefühl, sie sind mittendrin. Sie haben Bilder, die vorgestern oder gestern gemacht wurden. Also das hat auch eine Beschleunigung, eine Dynamisierung gegeben. Auch die Darstellung in den Zeitschriften hatte sich damals dann schon verändert. Das war alles auch mit einer dynamischen Aufmachung sozusagen schon vorweggenommen, was nachher im Vietnamkrieg der Fernsehkrieg war. Aber auch der Spanische Bürgerkrieg war eine qualitative Veränderung, auch wegen den tragbaren Kameras der Leica, mit der Kappa und Taro dann gearbeitet haben, weil sie ja näher rangegangen sind. Sie sind ja dicht rangegangen, haben ihr Leben riskiert, hier sind mitten im Geschehen, mitten in der Kampfzone. Das gab es eben vorher auch in der Form noch nicht. Also da waren einige Veränderungen, die sozusagen eine Kriegsfotografie generiert haben, wie wir sie heute kennen, mit dem gesamten Risiko, das dazugehört. Und wir können schon sagen, wir haben jetzt den Falling Soldier erwähnt. Falling Soldier und der Tod von Gerda Taro haben im Grunde genommen dazu geführt, dass man plötzlich sagt, wer hat dieses Bild gemacht? Nicht nur, das ist ein anonymes Foto, das ist da und da passiert, sondern man wollte auch wissen, wer ist so nah rangegangen? Dass plötzlich der Autor, die Person hinter der Kamera wichtig geworden ist, hing natürlich damit zusammen, welche Bilderwelt kann denn wirklicher sein als eine, in der der Fotograf sterben kann? Das war die entscheidende Erkenntnis plötzlich nach diesem Tod von Taro und nachdem, dass man sah, bei Falling Soldier, da hat sich der Fotograf mindestens genauso in Lebensgefahr begeben. Und das sind die entscheidenden Wendepunkte gewesen für die Kriegsfotografie, wie die dann auch abgedruckt wurde in den Zeitschriften, dass plötzlich der Name des Fotografen oder der Fotografin, gab es dann im Zweiten Weltkrieg auch einige, Margaret Bourke-Wright und so weiter, dass das genannt wurde, dass die sozusagen mit ihrem Namen, mit ihrer Person auch Gewähr gaben für das, dass sie sagten, ich war da, ich bin der Zeuge.
Und das ging ja dann nach dem Krieg weiter mit der Gründung von Magnum, ne? Ja. Dass diese sich selbst ermächtigenden Fotografen dann sagen, wir sind die Autoren, wir möchten auch kontrollieren, was mit unseren Arbeiten geschieht. Und Magnum ist bis heute sozusagen Benchmark, Olymp. Ne?
Die Gründung von Magnum hängt ganz stark mit der Erfahrung des Krieges zusammen. Alle 5 Gründer waren Kriegsfotografen. Kappa war die treibende Kraft. Und die Erfahrung des Krieges, nämlich, dass man sein Leben aufs Spiel setzt, um ein Foto zu machen und Berichterstattung, Bilder in die Welt zu bringen und aufzuklären, aber die Rechte an dem Bild nicht mal besitzt, weil die gingen damals eben noch meist an die Auftraggeber, die Zeitschriften oder Agenturen. Mit Magnum-Foto, das Wichtige war, die Bildrechte zu sichern für die Fotografen, weil das in einem großen Unverhältnis stand, dass man eben tatsächlich sterben kann für ein Bild, aber man hat nicht die Rechte und kann nicht davon leben.
Es kommt dann eben zum Tod von Gerda. Sie wird am 27. Geburtstag beigesetzt in Paris mit einer riesigen Inszenierung der Kommunistischen Partei. Später macht Alberto Giacometti das Grabmal. Und Kappa bleibt wie gelähmt zurück, also spielt da bei dieser Beerdigung überhaupt keine Rolle, obwohl es ja de facto ihr Mann war. Ne? Der zieht dann so als Lost Soul durch den Rest dieses Krieges und erlebt mit wiederum berühmt gewordenen historischen Bildern den D-Day, die Eroberung der Normandie, zieht in Paris ein. Das ist wenige Jahre, nachdem er vertrieben wurde, sozusagen für ihn noch ganz frisch, seine Stadt. Und da hängt er dann im Hotel ab und hat eigentlich die Nase komplett voll von diesem Scheißkrieg, will nichts mehr sehen, will eigentlich seine Ruhe haben. Und geht dann trotzdem ganz am Ende nach Leipzig im April 45. Wieso tut er sich das an?
Also ich denke, Leipzig ist für ihn auf jeden Fall die Stadt von Gerda gewesen. Und dass für ihn Leipzig etwas war, was eben nochmal eine weitere persönliche Bedeutung hatte, über das raus, dass es vielleicht die letzte große Schlacht der Amerikaner werden könnte, nämlich die Befreiung von Leipzig von den Nazis, vor denen Gerda eben hat fliehen müssen. Er muss sich relativ kurzfristig entschieden haben, weil er ist hinterhergereist. Er hat tatsächlich in Paris die Schnauze voll gehabt von Krieg. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, nicht nur am D-Day, sondern auch in Sizilien und so weiter. Und ich denke, dieses Leipzig ist für ihn nochmal einen Schlusspunkt setzen. In Leipzig passiert ja dann diese Sache, dass er zufällig in diesem Haus, das heute als Kappa-Haus noch steht oder gerettet wurde, eben weil er dieses berühmte Foto dort gemacht hat, dass er auch nachdem eigentlich die Stadt eingenommen worden ist und er zu einem Maschinengewehrteam auf den Balkon hochsteigt, wo er denkt, von dem Balkon aus macht er noch ein paar Übersichtsbilder. Und die Maschinengewehrleute, diese jungen Soldaten, denken auch, es ist alles vorbei und bewegen sich ganz frei und offen da oben. Und dann wird eben einer von denen plötzlich erschossen. Und Kappa, ich war jetzt gerade ja wieder in dem Haus, wie eben dieser Überlebende nachher dann noch erzählt hat, durch dieses Fenster hier ist Kappa dann ganz schnell wieder in die Wohnung reingesprungen, erst auf den Boden und sich dann in Sicherheit gebracht, weil die Tür ist verdeckt gewesen durch den erschossenen Soldaten, den jungen Raymond Baumann. Und Kappa hat für Leipzig eben dann gesagt, das ist the last man to die, das ist der letzte Tote dieses Krieges. Und ich denke, es war sein letzter Toter für den Zweiten Weltkrieg. Er wollte jetzt keine Toten mehr fotografieren. Er ist ja dann aus Leipzig auch sehr zügig abgereist, nach nachdem das passiert war, hat in Nürnberg noch das große Siegerfoto gemacht auf dem Reichsparteitagsgelände, das tatsächlich dann auf der Victory-Ausgabe von Live zum Titelbild geworden ist, was für ihn auch nochmal ein großer Erfolg war. Aber dort ist er schon wieder weg von den Gräueln des Krieges, und das finde ich wiederum typisch für Kappa, dass er sozusagen schon die Ironisierung an diesem Punkt reinbringt, in dem dieser GI, der da vor diesem 5 Meter hohen Hakenkreuz steht, feixend den Nazi-Gruß zeigt. Also für Live wahrscheinlich auch damals ein hochumstrittenes Bild, als Victory Europe-Ausgabe dieses Bild zu zeigen. Ja, nach den ganzen Gräueln und Katastrophen, die man jetzt jahrelang in der Zeitschrift präsentiert hatte, ist dieses Siegerbild von Kappa schon eins, wo ich denke, es passt zu Kappa, weil er in den schrecklichsten Momenten oft noch geschafft hat, irgendwo so eine tiefe Menschlichkeit zu finden. Er ist auch jemand, der immer auch versucht, wieder gegenzusteuern, eine Leichtigkeit reinzubringen aus dieser Erfahrung. Wir müssen weiterleben. Wir müssen teilweise zusammen weiterleben. Ich glaube, da steckt auch eine ganz tiefe Erfahrung und Menschenkenntnis drin, nachdem er einfach nahezu 10 Jahre im Krieg gewesen war.
Und wir wissen ja jetzt leider, dass das für Kappa tragisch ausging und er in den 60er Jahren in Indochina auf eine Mine tritt und sein Leben verliert im Beruf, genauso wie eben seine jung verstorbene Frau Gerda. Aber die Spuren, du hast es erwähnt, in Form des Kappa-Hauses in Leipzig gehen ja bis heute. Stuttgart hat einen Taro-Platz, an dessen Gestaltung du beteiligt warst, wo sich anscheinend immer mal wieder Leute aus aller Welt, die sich mit Tarot befassen, so für Selfies treffen.
Genau.
In Leipzig scheint mir das noch ein bisschen konkreter zu sein. Da gibt es jetzt eben dieses Haus, was gerettet wurde. Da drin sitzt ein Verlag, der sich mit jüdischer Kulturgeschichte befasst. Dein neuestes Buch ist da verlegt. Es gibt einen Tarot-Fußball-Cup, der einmal im Jahr ausgetragen wird, und zwar von Geflüchteten in der Nachbarschaft. Es gab 2016 mal einen Anschlag auf eine Ausstellung mit Bildern von Tarot. Da haben Rechte irgendwie das versucht zu zerstören. Gab schnell Crowdfunding und Nachbarschaftsaktivitäten. Es wurde alles wiederhergestellt. Und es gibt sogar eine große Schule, die sich bei der Suche nach einer Namenspatronin jetzt für Gerda Tarot entschieden hat. Die hätten ja auch sonst wen nehmen können. Ne? Nein, das ist jetzt das Gerda Tarot, ich glaube, Gymnasium. Ne?
Genau.
Und da bist du regelmäßig zu Gast. Was
da
machst
bin
du
ich
da?
Immer zu Gast, mindestens alle 2 Jahre, für die jeweils neuen Eltern, die an die Schule kommen, und mache einen Vortrag zu Gerda Tarot und erzähle nochmal, warum ist sie prominent geworden und was hat das mit uns heute zu tun. Und ich finde es natürlich toll, dass die Schüler damals die Gerda Tarot gewählt haben. Sie wollten eine Frau, sie wollten jemand Junges. Das fand ich ganz klasse. Und es wird eben auch im Alltag der Schule tatsächlich immer wieder aufgegriffen. Dort wird Spanisch unterrichtet. Sie haben natürlich im Geschichtsunterricht auch den spanischen Bürgerkrieg und die NS-Zeit. Und die Schule war jetzt zum Beispiel letztes Jahr mitbeteiligt bei der Stolperstein-Verlegung für die Familie Pohorylle. Das hat auch eine Schulklasse mit begleitet und mit übernommen. Aber auch die Fußballer sind klasse. Da schreibe ich jedes Jahr dann für den Tarot-Pokal das Grußwort und werde vielleicht auch nächstes Jahr mal dabei sein, wenn die wieder spielen. Ich denke eigentlich, Erinnerung braucht einfach immer etwas zum Anknüpfen auch. Und am Stuttgarter Tarotplatz an der Alexanderstraße, wo eben die Familie von Gerda ja auch gewohnt hat und Gerda aufgewachsen ist, zum Theater runtergelaufen ist. Sie ist ja gerne ins Theater und ins Kino gegangen mit ihrer Freundin. Dieser Platz, als der ausgesucht wurde, der hatte keinen Namen bis dato. Und für mich ist der nochmal ganz wichtig, weil in diesem Hochhaus direkt daneben, da hat der Karl Lieblich gewohnt. Das ist der Vetter von Gerdas Mutter gewesen. Und Karl Lieblich war in der Familie der Einzige, der einen kritischen Blick hatte auf die Situation Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Er hat sich Gedanken gemacht, wie das weitergeht. Er hat 1932, er war Schriftsteller und Rechtsanwalt, ein Buch veröffentlicht, das hieß 4 Fragen an Adolf Hitler. Wie geht es weiter mit den Juden? 1932. Also er war jemand, der gemerkt hat, hier braut sich was zusammen. Und das ist für mich so auch ein Stück weit dieser Stuttgarter Tarotplatz irgendwie. Also an die Geschichte von Tarot und Kappa hängen so viele weiteren Geschichten und Erfahrungen, wo ich immer gehofft habe, an dem und dem Punkt wird vielleicht jemand weitermachen. Und das passiert auch. Also ich weiß es in Spanien zum Beispiel, wir haben vorher erwähnt, die Frauen, die Gerda am Strand fotografiert hat. Und wir wissen jetzt, 5 von ihnen sind 2, 3 Wochen später von den Faschisten erschossen gelassen worden. Also wir wissen mittlerweile ihre Namen. Das kam zustande durch die Fotos von Taro. Es geht weiter, dass wir um diese Erinnerungen kämpfen müssen. In Spanien ist es zum Teil bereits schon so, dass die Kollegen aus Madrid, die ein Kappa-Zentrum und Taro-Zentrum an einem Platz errichten wollen. Das ist ein Platz, wo Kappa und Taro während dem Bürgerkrieg berühmte Fotos gemacht haben. Und das ist jetzt von der konservativen Regierung alles gestrichen worden. Also wir sind schon wieder an neuen Fronten, sagen wir mal, oder auf neuen Dingen, die man kämpfen muss, weil es auch um die Deutungshoheit dieses Krieges geht.
Du kommst ja gerade von einem Kongress in Leipzig, glaube ich, einem historischen Kongress. Also dieses jahrzehntelange Interesse von dir, du bist da wirklich auf eigene Faust lange unterwegs gewesen. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du sogar Teile einer Erbschaft dafür eingesetzt. Wie hat denn deine Umgebung auf sowas reagiert? Also haben die gesagt, ja, die Irme mal wieder mit ihrem Tarot-Spleen? Oder war das von Anfang an irgendwie klar, dass das ein richtiger, lohnender Weg ist, der auch Früchte bringen wird?
Nein, das war überhaupt nicht klar. Und ich selber habe am Anfang ja auch nicht gedacht, dass ich so lange daran arbeiten werde. Auch die ersten 4, 5 Jahre, also bis die erste Forschungsarbeit, das Buch erschienen ist, 1994, als ich merkte, dass da doch mehr dahinter war und mich das auch umfassender interessiert hat, da habe ich dann geschaut, dass ich eine wissenschaftliche Begleitung bekommen habe. Das war an der Universität Tübingen die Professorin Köhle-Hetzinger und das war für mich recht gut in meiner Forschung natürlich. Und gleichzeitig war das aber natürlich auch eine Ebene, die dazu geführt hat, dass das von außen anders wahrgenommen wurde. Also nicht nur einfach ein Hobby, sondern eine seriöse Recherche und wissenschaftliche Forschung, die da stattgefunden hat. Das war auch wichtig für mich, weil ich musste ja tatsächlich dauernd schauen, wie ich das finanziere. Zum einen tatsächlich Geld reingegeben, was ich geerbt habe, was ich von den Eltern bekommen habe. Ich bin ausgebildete Buchhändlerin auch. Ich habe einen Job gemacht, den ich normalerweise so nicht gemacht hätte. Ich habe bei einer großen Buchhandlung hier in Stuttgart als Springer gearbeitet, wo ich sofort wieder weg konnte, sobald ich eine neue Spur hatte, dann wieder vielleicht für 14 Tage nach USA reisen oder nach Spanien, um eben in meiner Forschungsarbeit weiterzukommen.
Man muss sich ja klar machen, wenn wir heute Recherche sagen, dann denken wir Google, ne? Oder vielleicht ja. KI. Ne? Und das waren Zeiten, du musstest physisch in eine Bibliothek fahren und dich da reinsetzen und hoffen, dass du das Material findest.
Das war zeitlich enorm aufwendig. Ich wusste oft nicht, was man dort tatsächlich findet. Ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen, wie ich ohne Internet das damals geschafft habe. Aber es war tatsächlich eben ein anderer Rhythmus. Also man hat in einem Archiv in den USA eine Anfrage gestellt und hat gewusst, jetzt muss ich schon mal 4 Wochen warten. Und nach 4 Wochen ist man nervös geworden, hat nochmal versucht nachzuhaken. Ich kann heutzutage wunderbar in die Bibliothèque Nationale in Paris rein und kann die Findbücher durchsehen. Das habe ich damals alles vor Ort gemacht, was aber wiederum auch eine schöne Seite hatte. Ich bin nach Paris gereist, habe in verschiedenen Bibliotheken gearbeitet, habe dabei Leute kennengelernt, die wiederum Support machen, die wiederum neu vernetzen und helfen. Also das ist ein ganz anderes Netzwerken, als man das heute hat.
Nach diesem ganzen großen Bogen hätte ich als letzte Frage vielleicht was unwissenschaftlich Hypothetisches. Nehmen wir mal an, du könntest nach all diesen Forschungen, wo du ja auch emotional ihr sicher sehr nahe gekommen bist, du könntest sie treffen. Zu einem unbegrenzt langen Plauder mal irgendwo im Jazzclub. Worüber würdest du gerne heute mit Gerda Taro reden?
Ich hätte wahrscheinlich so eine kleine Liste dann angefertigt mit vielen konkreten Fragen, wo ich manches nicht rausgekriegt habe. Das wäre das eine. Und das andere wäre schon auch so die Sache, dass ich denke, Gerda Taro war wirklich auch in diesen harten Zeiten im Krieg dann offensichtlich jemand, die ungeheuer hoffnungsvoll war oder optimistisch trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich fragen würde, aber ich würde irgendwie versuchen zu erspüren, wo sie das her hat, wo sie das mitgenommen hat und was da vielleicht weiterhilft, um mit schwierigen Situationen klarzukommen. Vielleicht ist es einfach ihr Humor. Von beiden, von Kappa und Taro, wird es so beschrieben, dass sie ungeheuer schnell auch wieder einfach in die Leichtigkeit gehen konnten. Und das ist etwas, was ich mir auch wünschen würde. Und ich denke auch, ich würde mich wahrscheinlich irgendwo hinsetzen mit ihr, vielleicht in einen Jazzclub, vielleicht ein bisschen Swing hören, sehr, sehr gerne mit Musik, weil ich denke auch, das ist das, was ich mir bei ihr vorstelle, als etwas, was gut ist, was sie sich wünscht.
Dann danke ich sehr und wünsche uns allen diese Portion von Leichtigkeit und Tatkraft und Optimismus, gerade in Zeiten wie diesen. Leicht sind sie ja nicht. Gott sei Dank sind sie noch nicht so schlimm wie vor 80 Jahren. Das war das SWR Kulturgespräch mit Irme Schaber, der Biografin von Gerda Taro und Robert Kappa. Mein Name ist Andreas Langen.